Was ist dein Beyond? Dieser Frage gehe ich nach im folgenden Kamingespräch. Ohne Kamin, aber mit einem ganz besonderen Gast. Und am Ende wirst du vielleicht selbst wissen, was dein persönlicher Beyond ist. Oder wie du ihn finden kannst. Mein Name ist Stefan Joland, ich bin Headhunter und Markencamper aus Leidenschaft. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Mein heutiger Gast ist Michael Vaupel. Er ist 52 Jahre alt, Vater von zwei großartigen Töchtern und seit über 20 Jahren in der Werbung, wie man das genannt hat, als er damals anfing. Sein offizieller Jobtitel ist Head of Operations bei der Agentur Wundermann Thompson und er hat schon für so Top-Brands wie Mazda, Volvo, Nokia und Wilkinson gearbeitet. Privat und im Herzen ist er Kölner durch und durch, nur beim Fußball klappt das leider nicht so ganz. Sein Fuhrpark besteht aus einem Mazda CX-5, einem Oldtimer, einem Triumph Spitfire und einer 125er Vespa. Er ist ein genauso großer Klugscheißer wie ich und einer der wunderbarsten Menschen, die ich kenne, mein bester Freund. Herzlich willkommen, VP.
Hallo Jojo, grüß dich.
Weißt du, warum ich unbedingt dich als ersten Gast für meinen Podcast haben wollte?
Um vielleicht langsam warm zu werden und reinzukommen und irgendwie, wenn man es dann 10-mal machen muss, dass es dann auch nicht peinlich ist, weil es vielleicht nicht interessant ist, keine Ahnung, mal schauen.
Ich hoffe nicht, dass wir 10-mal machen müssen, aber gucken wir mal. Nee, es gibt tatsächlich drei andere Gründe. Der erste ist, der naheliegendste, du hast mich eigentlich auf dieses ganze Thema Podcast gebracht.
Ach stimmt, ja, wir haben drüber gesprochen, als bei irgendeiner langen Autofahrt, ich erinnere mich. Ja.
Auf der Fahrt nach Freiburg für unsere Doppelkopfrunde.
Richtig, ja, du hast recht.
Da haben wir auch testweise reingehört, ich glaube bei Fest und Flauschig war es damals.
Bei Gemischtes Hack, ja.
Oder bei Gemischtes Hack, genau.
Weil ich höre wirklich viel Podcast und das ist eigentlich eine Sache. Ja, muss man sagen, hattest du dann auch irgendwie, du warst da gar nicht so drin in der Materie oder das sagte jetzt nicht so viel und ich glaube, da hast du dich dann direkt mit angefreundet.
Ja, ich habe eben eine andere Konstellation schon allein. Du fährst normalerweise jenseits der Corona-Zeiten eben jeden Tag quasi in Summe Stunde, anderthalb im Auto und sowas habe ich eben aus dem Homeoffice nicht. Deswegen hat das bisher für mich eben keine so große Rolle gespielt. Es gibt noch einen zweiten Grund. Du bist der kritischste Mensch, den ich mir hier vorstellen kann für das Thema, außer vielleicht Katja. Und deswegen dachte ich, wenn es mit dir klappt, dann wird es auch mit allen anderen klappen.
Kritisch in Output bezogen? Oder?
Naja, schon im Sinne von, dass du dir sehr viel Gedanken auch mitgemacht hast, jetzt in der Vorbereitung, wie in welche Richtung es gehen sollte oder was so Kern der ganzen Sache sein sollte und so. Und ich glaube, ich könnte mir schon vorstellen, dass jemand anders etwas unbefangener reingeht, weil er einfach sagt, ich höre mir das an und gebe meine Antworten und du fühlst dich eben, weil wir eben beste Freunde sind, schon auch so ein bisschen.
Ja, obwohl du mir gesagt hast, das ist nicht meine Verantwortung, sondern deine Verantwortung und so sehe ich das jetzt auch. Also komm mal gut drüber mit guten Fragen, dann schaue ich mal, was ich darauf antworten kann.
Genau. Und der dritte Punkt ist, du bist halt der Mensch, den ich und der mich auch am besten kennt, beziehungsweise kenne, jenseits meiner Familie. Und mein Ziel mit Beyond ist ja tatsächlich auch, interessante Leute kennenzulernen oder eben neue Aspekte bei Menschen zu erfahren, die ich kenne. Und ich glaube, dass wir beide uns einfach zu 98% gegenseitig kennen. Und wenn ich es jetzt irgendwie auch noch schaffe, für mich aus dem Gespräch rauszugehen und da irgendwie was Neues gelernt zu haben über dich, dann bin ich sehr froh und dann habe ich für mich schon eins meiner wichtigsten Ziele erreicht. Und ich glaube eben auch tatsächlich, wenn wir uns einfach die Zeit mal nehmen, hier eine halbe bis Stunde miteinander zu plaudern, dass da definitiv auch neue Punkte rauskommen werden.
Also den Punkt können wir schon mal abhaken, weil ich habe eine 200er Vespa, keine 125er. Insofern hast du jetzt was gelernt.
Scheiße, du hast recht. Ja. Check, Punkt 1.
Alles gut.
Wäre ich jetzt als Lehrerskind, bräuchte ich eigentlich so einen roten Stift, um das zu korrigieren.
Ja, das ist schon okay.
Genau. Ich habe im Intro gesagt, dass du ein Klugscheißer bist. Siehst du das so?
Ja, ich bin schon, das hat ja auch eine sympathische Seite, also hoffe ich mal. Und deshalb ist es auch ganz gut, wie du schon eben gesagt hast, wenn wir darüber reden. Grundsätzlich, ja, ich würde jetzt sagen, ich bin kein Rechthaber, aber ich würde sagen, ich habe fundiertes Halbwissen und das versuche ich dann immer gut zu platzieren.
Du sagst ja gar nicht standardmäßig, wenn ich dir das vorwerfe. Na, ich weiß es halt.
Ne? Ja, halt. So gut, so wie deine Antwort dann auch ist. Ne?
Also. Wie wäre das denn jetzt, wenn wir sagen wir mal Thema, wer wird Millionär? Würde es da mehr Sinn machen, dich auf den Stuhl zu schicken?
weil du ein sehr gutes Allgemeinwissen hast und viele Themen abdecken kannst? Oder würde es mehr Sinn machen, dich als meinen Joker einzusetzen, weil du mir dann irgendwie den Arsch retten kannst bei deiner Millionenfrage?
Das ist eine ganz lustige Frage, weil ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ein Freund von mir, der hat ja mal bei Schlag den Raab teilgenommen. Und ich habe, also ist einer auch meiner besten Freunde neben dir. Und ich habe so ein bisschen die Vorbereitung auch dann gemacht, aufgrund meines Rufes auch im Freundeskreis irgendwie vielleicht ein ganz gutes Allgemeinwissen zu haben, aber auch eben ein bisschen klugscheißerig drauf zu sein. Und dann war es so, dass wir sehr viel trainiert haben und ich würde auch sagen, in vielen Dingen, wirklich in der Vorbereitung, hatte ich so das Gefühl, okay, da habe ich ein besseres Wissen, das kann ich besser.
Aber als der Freund.
Genau, als mein Freund. Wie gesagt, es war ja auch nur sozusagen das Training und er ist ein unheimlich guter Allrounder und Allgemeiner, aber als er dann tatsächlich in die Sendung gekommen ist und dann da gestanden hat und dann habe ich echt gestanden und gedacht, das könnte ich nicht. Also so dieses, das ist ja auch ganz oft so, wenn man sich dann so selber bei, weiß ich nicht, Wer wird Millionär irgendwie testet und sagt, ja, das weiß ich, das sage ich jetzt mal so vom Fernseher. Aber wenn du dann überlegen würdest, da geht es dann um Summe XY und dann ist man sich eben nicht mehr so sicher. Ja, und wenn am Klugscheißen nichts dranhängt, dann kann man immer gut klugscheißen. Also insofern wäre ich mir da nicht so ganz sicher. Ich glaube, da wäre der Joker, also der Telefonjoker wahrscheinlich dann doch die bessere Alternative. Weil da würde ich dann auch ehrlich sagen, zu wie viel Prozent ich das weiß. So, das würde ich natürlich, wenn wir uns jetzt über ein Topic streiten, würde ich dir das natürlich nicht sagen, dass ich mir nicht ganz sicher bin. So, naja, also ich weiß nicht, beantwortet das deine Frage?
Absolut. Heißt das auf der anderen Seite, dass, also höre ich da auch so ein bisschen geringere Risikobereitschaft raus? Weil du musst ja schon, wenn du auf dem Stuhl sitzt, musst du die Entscheidung treffen, musst sagen, jawohl, mit der Antwort gehe ich durch. Wenn du Telefonjoker bist, kannst du eben sagen, na, zu 80% bin ich mir sicher.
Ja, ich glaube, das kann man tatsächlich, nur in solchen Situationen kann man das dann auch tatsächlich erfahren. Also ich glaube schon, dass ich das, ich würde das tatsächlich auch gerne mal ausprobieren. Man verliert ja auch nichts im Grunde. Aber ich glaube, die eigentliche Entscheidung kannst du nur dann treffen, wenn du in so einer Situation bist. Ja, und ich meine, wir haben ja auch eine gemeinsame Bekannte, die schon in diversen Spielshows war, auch bei Wer wird Millionär, wo ich dann sagen muss, das sind, also da brauchst du dann einfach noch einen weiteren Skill, dass du einfach cool und lässig bleiben kannst und dich dann auch auf deine Intuität verlassen kannst. Ne? Intuition verlassen kannst. Und ich glaube schon, dass ich das habe, aber ich meine, ganz ehrlich, das ist dann wirklich Proof of Concept. Wenn du da sitzt, musst du die Entscheidung treffen. Die trifft keiner für dich, ob du das jetzt machst oder gehst du halt mit der niedrigeren Summe irgendwie nach Hause, weiß ich nicht. Das ist, also ich würde jetzt schon sagen, ich bin jemand, nochmal um auf deine Eingangsbemerkung dann zu kommen, ich bin schon jemand, der Risiken abwägt, also jetzt auch im privaten Leben, aber ich bin auch jemand, der durchaus mal ein Risiko nimmt. So, insofern kann man das, glaube ich, so nicht sagen. Ich bin auch relativ risikoneutral, würde ich sagen. Also weder sehr avers noch sehr affin. Sehr affin, ja.
Genau. Würdest du denn es gibt ja diese beiden Varianten, man kann ja quasi einen vierten Joker bekommen, aber rasselt dafür dann halt immer auf 1.000 Euro runter?
Oder das was? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich gucke nicht so oft, wer wird Millionär irgendwie. Aber also zu meinen Zeiten, als ich das geguckt habe, gab es da drei Joker. Ich wusste nicht, dass es vier gibt.
Du kannst heute eben auswählen, ob du neben den drei Bekannten noch den Publikumsjoker bekommst, dass du quasi das Publikum fragen kannst. Und wenn du das machst, dann ist aber es gibt irgendwo so eine Absicherung, ich glaube bei 32.000 oder bei 16.000, da fällt es eben nicht auf die 16.000 runter, sondern dann im schlechtesten Fall ganz runter.
Keine Ahnung, würde ich wahrscheinlich eher den Ersatzjoker nehmen, um vielleicht höher zu kommen. Ja. Also ich glaube auch, wenn man da sagen würde, dass die Gewinnchance so niedrig liegt, dass du auch wenig zu verlieren hast, dann würde man ja auch mehr Risiko gehen. Also ich glaube, das wäre eher so meine Strategie in sowas.
Ja, und letztendlich ist ja jeder Euro, den du da verdienst, ist ja einer mehr, als den du vorher hattest. Ne?
Ach ja, gut. So siehst du es nicht. Du siehst es dann wahrscheinlich eher als entgangene Chance.
Ja. Testen wir doch mal dein, wobei es ja eher eine Schätzfrage. Was glaubst du, wie viele Treffer liefert Google zum Thema Podcast? Wow. Wie viele Suchergebnisse?
Das ist echt eine Frage. Keine Ahnung, 250 Millionen, ich habe keine Ahnung, wirklich
knapp,
nicht.
Knapp eine Milliarde.
Eine Milliarde, okay. Wenn du den deutschen Begriff Podcast genau. annimmst. Ja. Also, habe ich nur 25%. Immerhin.
Warum findest du Podcasts gut? Also, wir haben eben schon gehört, letztendlich ist es natürlich auch der Situation geschuldet, dass du viel Zeit auch im Auto verbringst oder verbracht hast in normalen Zeiten. Wie bist du auf Podcasts gekommen?
Ja, ich bin schon so darauf gekommen. Also ich habe früher so dieses klassische, weißt du, als du noch einen CD-Player im Auto hattest, hast du dann irgendwie Hörbücher reingeschoben. Und ich finde, Podcast ist erstmal toll, weil es auch komplett unkommerziell angefangen hat alles. Also die ersten Podcasts waren alle ohne Werbung. Es war einfach eine Sache, für einen Kanal zu schaffen, für welche Interessen auch immer. Deshalb ist es halt so, gibt es halt auch eine sehr heterogene Podcast-Landschaft und man kann sich wirklich genau das raussuchen, was man will. Und das meiste ist nach wie vor ja kostenfrei, weil mittlerweile wird es halt auch als Werbekanal benutzt und immer noch, finde ich, in einer sehr medium-affinen Art, in dem dann entweder der Protagonist in dem Podcast selber die Marke beschreibt oder das Produktoffer umschreibt, wobei man eben das Gefühl hat, das ist dann auch nochmal eine persönlichere Geschichte. Das ist dann nicht einfach nur gekaufte Werbung, das finde ich schon ganz gut. Also es ist sehr zielgruppenaffin und das ist eine Sache, die Standardsachen, die wir jetzt eben schon erwähnt haben, weiß ich nicht, Fest und Flauschig, also im Grunde zwei alte weiße Männer unterhalten sich übers Leben, so wie wir jetzt hier auch. Das finde ich, ich hatte dann irgendwie so das Gefühl, ab einem gewissen Zeitpunkt vergessen die wirklich, dass sie in so einem Medium sind und zu Leuten sprechen, die sie gar nicht kennen. Und ich hatte das Gefühl, ich sitze so dabei. Und dann kommt es natürlich darauf an, auch wie interessant die Menschen sind. Und es gibt halt wirklich Sachen, die ich, wie gesagt, gemischtes Hack, einfach sehr witzig, sehr humorvoll. Ich würde mal sagen, mit den Jungs hätten wir auch einen netten Abend. Mhm. Und das ist eben schön, dass man dann halt, sagen wir mal, und dann werden aktuelle Themen auch beleuchtet. Und man lernt einfach auch was, weil natürlich jeder auch ein Stückchen weit von sich gibt. Das finde ich halt in dem Medium ganz gut. Das sind keine Schauspieler, sondern die sind, wie sie sind. So, und die müssen sich auch gar nicht, und die können sich auch gar nicht verstellen, weil sie halt normale Gespräche führen. Und wenn die dann aber immer noch so interessant sind oder so witzig, das hat mich dann schon gereizt. So, also ich hatte schon so das Gefühl, man kennt sich. Ja. So, man hört einfach, was Freunde jetzt gerade, Freunde ist vielleicht der falsche Begriff, aber Leute, die man interessant fand und auch sympathisch, was die über bestimmte Themen denken. Und es gibt zum Beispiel auch ein sehr bekannter Podcast, hier Baywatch Berlin von Klaas Häufer Umlauf, der mit zwei seiner Redakteure das irgendwie aufgezogen hat. Ich glaube auch sehr aus dem Motto raus, wir müssen auch mal einen Podcast machen. Wobei man dann aber merkt, die kommen sehr schnell auf die private Ebene. So, und die erzählen dann von Dingen, die sie halt bei ihren tollen Produktionen, was weiß ich, erlebt haben, aber sind einfach trotzdem total unterschiedlich, aber super witzig und ist einfach mein Humor. Also haben so mein Level of Humor. Und das muss ich sagen, das ist bei Podcast mein Hauptding, dass ich viele eher Gesprächspodcasts höre, wobei eben da geht es um die Ironie und den Witz. Dann gibt es noch so zwei, drei Sachen, die ich dann, also Zeitverbrechen oder auch mal den Radio-Tatort oder was weiß ich, was dann eher so einen Hörbuchcharakter dann irgendwie hat. Aber Hörbücher habe ich auch schon irgendwie lange nicht mehr gehört, muss ich sagen. Ich mag dann auch dieses kurze, knackigere Format ganz gerne.
Man kann auch zu jeder Zeit ein- und aussteigen.
Genau. Und wenn du mal einen verpasst, verpasst halt mal einen. Das ist jetzt alles nicht so wild. Und irgendwann, man hört sich auch satt, muss man auch sagen. Also ich höre zum Beispiel jetzt Fest und Flauschig, höre ich fast gar nicht mehr, weil es sich immer wieder um die gleichen Themen dreht. Ja. Und dann, aber das ist eben auch das Gute. Du hast ja keinen Vertrag mit irgendwas, sondern kannst da dann einfach zum nächsten springen.
Aber wie ist das jetzt? Also wie darf ich das verstehen, wenn du jetzt einen Podcast für dich entdeckt hast, hörst du den dann auch die nächsten 4, 6, 8 Wochen und immer nur den? Und irgendwann sagst du so, jetzt habe ich mich satt gehört, dann ein anderer? Oder springst du immer von einem hören, dann hörst du ihn zu Ende und dann den nächsten?
Ich habe immer so 4, 5, die ich so parallel abonniert habe. Das heißt, da kriegst du dann ja immer die Nachricht, ist jetzt eine neue Folge online und dann hörst du dir die an, wenn du Zeit hast. Ich habe einen sehr guten Freund, Rafa, kennst du ja auch. Mit dem hat das so angefangen, relativ früh auch, dass er auch auf Podcast stand. Dann sind wir halt auch zu Podcast-Events gegangen, hier Gästeliste Geisterbahn, mit Nils Buckelberg, Donny O'Sullivan und Markus Herrmann. Auch super witzig und die haben halt angefangen, dann auch live aufzutreten. Dann sind wir halt hier in die Wohngemeinschaft in Köln gegangen. Und das war einfach, du hast nur dabei gesessen, die haben trotzdem ihren Podcast gemacht und so. Keine Ahnung, ist irgendwie, hat mich gecatcht. Ja. Muss ich sagen, ist so. Und nach wie vor, ich konsumiere das, ich schaue immer mal, aber ich gehe jetzt auch nicht hin und suche irgendwie, was ist jetzt der heiße Scheiß, was sollte man wissen? Aber es ist auch gut, irgendwie jetzt zu deinem Thema zum Beispiel, die haben ja auch vom wie heißen die noch hier die Rocket Beans.
Online-Marketing Rockstars.
Genau, die Online-Marketing Rockstars, die haben ja auch wirklich interessante Formate, wo man dann sagt, da suchst du dann nicht, da hörst du dir nicht alles an, sondern da suchst du dann vielleicht auch gezielt nach einem Thema, was dich interessiert. Und dann hörst du von dem, der in der Schweiz zum Beispiel diese Laufschuhmarke, dieses On irgendwie gemacht hat und was einfach super ist. Dafür ist dann das nächste Thema, keine Ahnung, Affiliate-Marketing, findest du da nicht interessant. Ne? Also
du würdest eher schon einen hören, der, jetzt hier mal Affiliate-Marketing, wenn der jetzt irgendwie dozieren würde darüber, wie man Affiliate-Marketing macht und welche Cases der hat, das eher nicht. Sondern wenn der Typ dann eben so ein bisschen eher ins private Plaudern kommt, genau. Und schon auch durchaus seine Erfolgsgeschichte mit erzählt oder warum er eben in dem Bereich gut ist, aber jetzt nicht im Sinne von, ich lerne jetzt, wie man Affiliate-Marketing macht.
Genau, ich seh das weniger als Sachgeschichte oder Fortbildung oder so. Und auch, was ich halt nicht mag, ist, wenn die auf so einen Sales-Modus gehen. Mhm. Ja, aber was ich bei Online-Marketing Rockstars halt wirklich mag, ist auch, dass die so ein bisschen hinter die Leute gucken und dass man dann eben auch ein bisschen was von den Leuten mitbekommt. Warum haben die das gemacht? Ich meine, du weißt es ja selber, wir haben uns auch von Zeit zu Zeit hingesetzt und einfach mal mit einem weißen Blatt Papier angefangen und irgendwie verrückte Business-Ideen oder auch nicht so verrückte Business-Ideen runtergepinnt. Und das kommt da auch immer so ein bisschen raus. Wie ist sowas überhaupt entstanden? Warum sind die in so einem Bereich speziell erfolgreich? Warum ist da vorher keiner drauf gekommen? Oder aus welchem Bedürfnis ist das eigentlich entstanden? Das finde ich dann auch ganz interessant. Aber ich setze Sachen mal rein, zur Unterhaltung höre ich das eher weniger.
Das ist ein gutes Stichwort, weißes Blatt Papier, für das nächste Thema oder nächste Geschichte, über die ich gerne mit dir sprechen wollte. Du hast mir tatsächlich eine Überraschungsantwort auch gegeben. Ich habe ja dir vorhin einen Fragebogen geschickt, wobei das hast du, glaube ich, nicht im Fragebogen erzählt, sondern in unserem Vorgespräch, was dein Lieblingsschulfach war.
Biologie.
Genau.
Das wusstest du nicht?
Nee, wusste ich nicht.
Echt nicht?
Ja, gut. Und wenn du mich gefragt hättest, ich hätte wahrscheinlich irgendwie alle 18 anderen Fächer
vorher. Ja, ich war schon so eher, also auch auf mein Klugscheißer-Motto wieder zurückzukommen, ich bin schon eher so der Naturwissenschaftler gewesen. Ich bin in Sprachen immer eine Niete gewesen, muss man echt sagen. Deshalb ist das auch irgendwie verwunderlich, dass ich jetzt in den letzten 6 Jahren irgendwie einen Job gemacht habe, wo man nur Englisch spricht. Aber es geht natürlich auch, ist kein Problem. Mhm. Ich sag jetzt mal, ich war froh, als ich Französisch abwählen konnte. Also nur mal so gesagt. Und nach 7 Jahren Französisch auf der Schule kann ich heute kein Baguette mehr bestellen. Irgendwie. Also, während ich aber heute noch die Mendelschen Gesetze irgendwie weiß. Das ist einfach hängen geblieben. Ich weiß nicht. Und das ist ja auch so, Dinge, die einen interessieren, die lernt man ja auch viel schneller. Und die bleiben ja auch wirklich haften. Und tatsächlich war es so. Also ich weiß jetzt nicht, worauf du genau hinaus willst, aber es gab eigentlich für mich nach der Schulzeit nur eine Entscheidung zwischen zwei Dingen, die ich gerne oder wie ich mir vorstellen könnte, dass ich erstens erfolgreich wäre und zweitens irgendwie was machen könnte, wo mir auch jemand Geld für geben würde. Und das eine war halt irgendwie Biologie, weil ich wirklich tatsächlich da sehr interessiert war, besonders Genetik. Und übrigens, mein Kumpel damals, liebe Grüße an Carsten Duch, der, kennst du ihn auch noch? Mhm. Der mit mir im Bio-Leistungskurs war, der ist, glaube ich, mittlerweile irgendwie in Berlin irgendwie Bio-Professor geworden, weil der hat den Weg dann gemacht irgendwie und wir waren beide so ein bisschen in der gleichen Schiene da. Und das andere war halt, wie du eben schon gesagt hast, was ich halt immer total interessant fand, war irgendwie Werbung. So, ich fand das einfach unglaublich, dass es, ohne dass ich da irgendeine Berührung zu hatte, ich keine Ahnung, ich habe niemanden im Familienumfeld gehabt, die überhaupt oder mein Vater hat keine Ahnung, was das Wort Marketing überhaupt bedeutet, so ungefähr. Aber ich fand es immer unheimlich faszinierend, dass es Leute gibt, die dafür bezahlt werden, für ein bestimmtes Produkt sich irgendwas auszudenken und das dann auch noch zu produzieren und damit sozusagen aber auch tatsächlich was bewegen. Hm. Also das meinte ich halt auch mit diesem weißen Blatt Papier. Das im Grunde ist ein Kreationsprozess ja so, dass du sagst, ja, man hat eine Aufgabe, man hat ein Briefing und dem kann man sich auf 100.000 verschiedene Arten nähern. Leider war es dann halt bei mir so, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich ein besonderes Talent im Texten habe, obwohl ich das wahrscheinlich, was okay wäre, ja, aber ich sage jetzt mal so Texten auf Befehl und im Artbereich, also grundsätzlich gar nicht. Ja, also ich meine, ich kann, wenn ich was malen sollte, vergiss es so. Und das ist ja der Weg rein ungefähr. Und deshalb war so eine Sache, was kann ich denn dann irgendwie machen? um in den Bereich reinzukommen. Und ja, dann hat sich es irgendwie so ergeben, dass es dann tatsächlich eher die kaufmännische Richtung war, weil ich dann auch dachte, dass es, um aufs Risiko zu kommen, das ist vielleicht dann auch mehr die sicherere Variante irgendwie. Und dann habe ich BWL studiert und habe aber immer gewusst, dass ich dann damit in die Werbung will. Ne? Weil Biologie, die Entscheidung hatte ich dann am Anfang schon getroffen, okay, da kommst du ja mit BWL nicht besonders weit. Aber ich sag mal rein vom Interesse, ich finde das halt toll. Irgendwie, das waren so Sachen, die, ja, genetische Geschichten, wenn du da mit diesen, wie hießen die, Drosophila, mit diesen Fliegen, mit diesen Eintagsfliegen, wenn du da so, ja, okay, wenn du da so Versuche gemacht hast und du hast in der nächsten Generation schon gesehen, dass die eine andere Flügelfarbe hatten oder was weiß ich, so, wo du sagst, ja, es ist echt der Hammer, ne? Und da hängt ja, im Grunde hängt da, kannst du da alles drauf reduzieren, Biologie, Physik, Chemie, und ich habe dann gedacht, okay, machst du was ganz anderes. aber für meinen jetzigen Job hat mir die Uni vielleicht 10% gebracht und Taxifahren wahrscheinlich 50%. Ja, ich meine,
behaupte ich von mir genauso.
Für die, die es nicht wissen, wir kennen uns ja schon lange, und dann während der Studienzeit war es halt eine tolle Möglichkeit, als Student Geld zu verdienen. Ich musste halt auch immer arbeiten. Also meine Eltern haben mir alles ermöglicht, was ging, aber es ging halt nicht immer so viel, und deshalb musste man ja neben dem Studium auch arbeiten, was mein Studium wahrscheinlich auch verlängert hat, aber viele andere Dinge auch. nur was ich halt meine, ist dieses: Was ist jetzt Huhn und was ist Ei? Also ich war vorher schon ein relativ kommunikativer Mensch, aber dadurch, dass ich beim Taxifahren immer versucht habe, möglichst auf die Leute einzugehen, um möglichst viel Trinkgeld zu bekommen oder die Fahrt so angenehm wie möglich zu gestalten, hast du halt auch Menschenkenntnis gesammelt. Ja. So, du hattest 15 Minuten pur mit jemandem, der bei dir im Auto saß, und den hättest du sonst nie getroffen. Und normalerweise schwimmt man ja immer im gleichen Pool. So, also jeder weiß es irgendwie, man gleich und gleich gesellt sich gern, oder man ist in einer
Filterblase.
Man ist in so einer Helikopterblase. Wenn ich überlege, wie wir als meine Kinder dann in den Kindergarten gegangen sind, dann dreht sich alles nur noch um den gleichen Lebensstatus, irgendwie Leute, die gerade ein Haus bauen oder irgendwie so. Also das ist ja so, aber beim Taxifahren kommt dann halt der Professor nach dem Dirigenten und dem besoffenen Kneipier dann irgendwie rein. Und das ist, glaube ich, was mir viel mehr gebracht hat an meiner persönlichen Entwicklung für den Job. Und was mir halt heute auch hilft, dann irgendwie Menschen einzuschätzen. Und ich glaube, das ist halt als Berater, du weißt es selber, ich meine, du ja vielleicht sogar noch viel mehr. Du musst ja auch beide sein, du musst Arbeitgeber und du musst auch Kandidaten irgendwie einschätzen und auch eine Bindung und Beziehung dazu aufbauen, aber im Endeffekt ist es bei mir ja nicht anders. Man muss sich gut beraten fühlen, und dafür musst du die Leute auch einschätzen können. Ja, und wie man Dinge verkauft oder vielleicht auch verargumentiert, hängt ja auch sehr, sehr stark von der gegnerischen, oder gegnerisch ist ja falsch, aber von der Person gegenüber ab.
Ja. Ja, du hast das, ich habe im Fragebogen auch gefragt, was das letzte Kompliment, was du bekommen hast. Und du hast zwei Antworten gegeben. Die erste war, dass ihr im Job, da hat eine Beraterin von euch Persönlichkeitsprofile vom kompletten Team, also Agentur und Kunden.
Ja, es war eine externe Beraterin,
genau. Ja. Erstellt, und so dein Konsens oder deine Begrifflichkeit, den sie dir da eben zugeordnet hat, war, dass du ein positiver Menschenfischer bist.
Ja.
Ist das so? Ist das ein Begriff, mit dem du dich wohlfühlst?
Nein.
Menschenfischer ist ja eigentlich...
Deshalb vielleicht nicht so, aber in dem Kontext war es schon, habe ich es wirklich auch nur als positiv wahrgenommen. Es war jetzt überhaupt keine negative Konnotation irgendwie dabei, weil dieses Menschenfischer kann ja auch tatsächlich so, weiß ich nicht, hier der Chaka-Chaka-Trainer, der dann irgendwie ein Seminar irgendwie durchführt und Heizdecken verkauft. Irgendwie, das sind auch Menschenfischer, ja, oder der Ale Jupp auf dem Fischmarkt.
Oder meine Berufsgruppe zum Beispiel, da würden wir das ja wahrscheinlich eher zuordnen.
Ja, also.
Aber das, was eigentlich gemeint war, und ich glaube, das ist eben der Punkt, um den es ja geht. Und das, also lustigerweise, ich meine, wir haben ja ganz viele Dinge im Leben, wo wir sagen, ich habe das Gefühl, dass du so ein bisschen nicht-eineiger Zwilling von mir bist. Also ganz
Zweieiger würde das sein.
Oder Dreieiger, gibt es sowas?
Ich glaube nicht.
Ja, wahrscheinlich nicht. Und auch das, ne, und deswegen finde ich das sehr treffend, dass du das eben auch genannt hast, und das passt eben, glaube ich, auch zu der Rolle, die du im Job hast, aber auch die du eben als Privatperson hast, dass du immer so gut Leute zusammenbringst und auch jemand bist, der gut moderat zwischen Menschen stehst. Du bist ja vom Sternzeichen her auch Waage, wozu es ja irgendwie auch eigentlich sehr gut passen würde. Und vielleicht, um da nochmal so einen Schritt in deinem Leben zurückzugehen, du hast als Vorbild deine Mutter benannt. Sicherlich auch im Kontext mit deiner Schwester, die eine Behinderung hat und weswegen du natürlich, sag ich mal, sicherlich als Zweitgeborener auch immer so ein bisschen eine besondere Situation auch schon als kleines Kind hattest, aber trotzdem mal deine Mutter so als Vorbild benannt. Hat sich das, die Art, wie du bist, auch, sag mal, schon als Kind da vielleicht rausentwickelt, dass du halt immer irgendwie versuchen musstest, da jetzt irgendwie, also es gibt da zwei Reaktionen, entweder man macht dann einen auf den lautesten und schreit halt um Aufmerksamkeit,
ja,
oder man versucht eben so ein bisschen, ja, in der Werbung würde man sagen, below the line, sich gut zu verhalten, angenehm zu sein, jemandem zu gefallen und in die Richtung eben dann ein
ja, ich habe mich schon, ich denke, dass es eher das Zweite ist. Ich habe mich schon eher so, sagen wir mal, dafür verantwortlich gefühlt, dass ich jetzt erstens nicht noch weitere Probleme mache und auch um das nochmal in den Kontext zu setzen, also das ist jetzt überhaupt kein Schicksal, was ich da irgendwie, oder du weißt es ja selber, das ist einfach so, wie es ist. Meine Schwester hat halt eine Behinderung, die sozusagen direkt nach der Geburt entstanden ist, ist jetzt auch keine erbliche. Und meine Eltern haben ihr ganzes Leben, und da, also ich habe jetzt meine Mutter genannt, aber mein Vater natürlich auch, aber meine Mutter ist sozusagen die treibende Kraft. Die haben nichts unversucht gelassen in einer wirklich schwierigen Zeit, da alle Hürden aus dem Weg zu räumen, damit meine Schwester ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen kann. Und das war halt, sagen wir mal, bis 18 oder 19 war das null absehbar. Und mittlerweile ist sie verheiratet und hat ein Kind es macht das super gut. Wie gesagt, die hätte uns alle überflügelt, wenn jetzt rein als Person und auch von der Intelligenz und so, wenn sie, sagen wir mal, dieses Handicap als Kind nicht bekommen hätte. Ja, mhm. Und dann, was ich da halt sagen muss, ist, da konnte man dann halt, also man ist dann ein bisschen eingenordet worden, ja, egal was man für Probleme hatte, das sind dann schon kleinere Probleme als, sagen wir mal, Probleme, die einem quasi direkt in der Tür nebenan jeden Tag eigentlich vor Augen geführt werden, ohne dass das, wie gesagt, irgendwie schlimm war. So, ich habe ein super Verhältnis zu meiner Schwester und das war jetzt auch kein Unglücksleben und wir haben auch nicht den ganzen Tag da gestanden und geweint oder so, ganz im Gegenteil. Es hat dich halt irgendwie zu einem sozialeren Menschen irgendwie gemacht. Ja, ja, und da muss ich schon sagen, das war weniger so, dass ich sage, ich bin unterm Radar geflogen, das nicht. Ich habe eher versucht, dann sozusagen den Klassenclown da irgendwie so ein bisschen auch draus zu machen. Und das ist ja auch so eine Sache, wo du dann versuchst, irgendwie
zu gefallen.
Ja, nicht unbedingt zu gefallen, aber in der richtigen Situation auch irgendwie was zu sagen, was alle aufheitert. So, wo du dann auch versuchst, Leute einzuschätzen und was du unbewusst machst. Ja, aber
so ein bisschen wie Harpe Kerkelingen.
Ja, fiel mir auch gerade ein, ob ich das gesagt habe. Also da bin ich weit von entfernt, weil das war ja reines Schauspiel. Ja, und das war ja auch wirklich eine sehr große Selbstinszenierung. Und so groß waren die Probleme bei uns zu Hause eben auch nicht, wie jetzt bei ihm mit seiner kranken Mutter und so, wo er dann wirklich Depressionen wegpusten wollte damit. Lustig, dass du das sagst, aber so ein bisschen schon. Ich glaube, das hat mich schon ein bisschen auch in diese Richtung gemacht, dass ich erstens wusste, okay, eigentlich ist es gut, wenn ich unbeschwert bin, weil im Grunde gibt's nichts, was mich wirklich beschweren sollte. Ja, wenn ich jetzt eben sehe, dass es Menschen gibt, die andere Schicksale irgendwie haben, auf der anderen Seite aber auch vielleicht dann dazu beizutragen, dass andere das Los auch mal eine Zeit lang vergessen oder sowas. Also jetzt keine Probleme hinzuaddieren, sondern einfach zu versuchen, Dinge dann irgendwie auch mit Humor irgendwie einfacher zu machen.
Tja. Also lustigerweise beantwortest du jetzt schon implizit jede Menge der Fragen, die ich mir irgendwie aufgeschrieben habe. Also insofern könnte ich jetzt irgendwie einen Kaffee trinken gehen und du machst den Rest alleine. Aber zeigt wahrscheinlich auch einfach wieder da, ne, wie gut wir uns eben einfach kennen. Dein Spitzname ist Faupi und ich wüsste jetzt außer deinen Eltern und dem Raphael keinen, der dich, sag mal, ein bisschen näher kennt, der dich Michael nennt. Gibt es da irgendjemanden? Nee, ne? Oder Micha.
Also der Rafa nennt mich auch nicht Michael.
Micha, ne?
Nee, meine Schwester nennt mich Micha. Und
wie nennt der Rafa?
Auch Micky.
Der Rafa nennt dich Micha.
Ja gut, kann sogar sein. Ich meine, so viel haben wir im Moment nicht mehr zu tun. Aber ja, richtig. Nee, eigentlich nicht. Selbst im Job bin ich gerade, also als ich, sagen wir mal, noch auf deutschen Kunden unterwegs war, war das auch mein Jobname, muss man sagen. Weil das Problem ist natürlich, klar, wenn man in unserer Generation geboren ist, dann gibt es tausend Andreas, Michaels und Thomases. Und dann ist es ja meistens so, dass dann der Stärkste darf Michael genannt werden, weil er sich so durchsetzt. Weiß ich nicht, der Coolste wird dann Micky. Und ja, da muss man halt gucken, wenn man irgendwie der vierte oder der fünfte Michael ist und dann noch der Klassenclown ist, dann bleibt dann irgendwann nur noch ein Spitznamen. Aber so ist es halt.
Ich habe lustigerweise letztens erst verstanden, warum sich manche Leute, die eben Müller-Meyer-Schmitz heißen, dann so einen klassischen Vornamen noch haben, bei Xing sich ganz oft dann eben Thomas S. Schmidt nennen, weil sich natürlich damit von allen anderen Thomas Schmidts irgendwie differenzieren können.
Ja, absolut. Also ich meine, Michael, brauchst du nicht zu gucken, dass du irgendwo mit Michael, Micky oder irgendeiner Abkürzung noch irgendein Nickname bekommst oder nicht mindestens noch eine vierstellige Zahl dahinter setzen musst. Ne?
Aber das ist eine Beobachtung, die ich auch mache. Ich meine, jetzt über die Jahre habe ich auch immer mal wieder mit irgendwelchen Kollegen von dir gesprochen oder Mitarbeitern. Und es ist eben in der Tat so, dass egal mit wem du sprichst, alle reden von dir eben auch, oder auch Vorgesetzte, die reden von dir eben auch nur als VP. Was für mich aber noch so ein Co-Effekt oder Coincidence, wie nennt man es, hat. Nämlich, dass also jeder eigentlich, mit dem man spricht, hat so das Gefühl, dass man, wenn man über dich spricht, eine Wohlfühlassoziation hat. Also ich wüsste keinen, ich könnte dir niemanden benennen, der dich doof findet oder der denkt, du bist ein Arschloch oder der denkt irgendwie, meine Güte, der VP nervt oder irgendwas. Irgendwie finde ich, bist du so jemand, der einen total großen Generalkonsens hat, dass alle, die mit dir zu tun haben, das Gefühl haben, ach, der ist total nett und es macht Spaß oder ist einfach ein guter Mensch.
Ja, solange du dieses Nett als die kleine Schwester von Arschloch nicht meinst, ist das vollkommen okay. Lass ich mal unkommentiert stehen.
Genau, er ist kein Arschloch, er ist nur eine kleine Schwester von Arschloch. Gibt es denn jemanden, der dich nicht mag? Hast du irgendwie, muss jetzt niemanden namentlich benennen, aber hast du das Gefühl, es gibt irgendwo Leute, mit denen du irgendwie nicht parat kommst? Oder
ja,
auch
natürlich, ja klar. Also gibt es auch, auf jeden Fall.
Der Apotheker um die Ecke oder ist jetzt jemand im Job oder wer?
Weiß ich nicht, das ist immer so ein bisschen, wie man in den Wald reinruft. Ich meine, kommt ja darauf an, wie man sich auch kennenlernt. Auch manchmal gibt es ja auch jobliche Dissonanzen, wo du sagen musst, okay, das kann man vielleicht auch anders lösen. Ja, es ist, ich meine, ich finde nicht jede Persönlichkeit gut. Und klar, manche Sachen muss ich halt akzeptieren. Und nee, das gibt es schon. Also, ich meine, Okay. Ich erinnere mich nur dran, wie Philipp immer sagt, irgendwie, den VP mochten immer alle, aber der mochte ja auch alle. Und wenn ich jemanden mag, dann ist das ja auch okay. Aber es gibt auch Leute, die ich nicht so mag.
Kannst du denn... Also kannst du gut streiten, Frage 1 und B, kannst du auch mal ein richtiges, kannst du ein Arschloch sein zu jemandem? Oder kannst du, keine Ahnung, ungerecht werden? Kannst du, gibt es manchmal irgendwie so Punkte, wo du irgendwie so auf
Also ja, will man von sich natürlich nicht unbedingt sagen, also ich hoffe nicht, dass ich irgendwie so Arschlochzüge habe, nur um diese Züge zu haben, aber ich lasse mich auch nicht veräppeln. Also das ist schon auch... Wenn ich das Gefühl habe, dass es irgendwie, und das kommt nochmal auf dieses vage Ding zurück, ich glaube ja null an Sternzeichen, aber also einer der Grundpunkte ist ja schon, dass das so einen Gerechtigkeitssinn hat und den habe ich schon und wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, dann kann ich auch schon austeilen. Also das mag ich gar nicht.
Hast du mir gegenüber schon mal ausgeteilt?
Weiß ich nicht.
Beim Fußball vielleicht.
Jojo, deck den doch jetzt mal! Ja.
Mach mal deinen Job. Kommen wir zum Kernpunkt. Und ich finde, irgendwie, es gibt bei dir eigentlich so, oder grundsätzlich gibt es ja so zwei Punkte, die da eine Relevanz für haben, das Thema Beyond. Du hast als zweiten Punkt genannt, zum Thema das letzte Kompliment, was du bekommen hast, das auf der Weihnachtskarte deiner Teenager-Tochter stand, dass ich der Mensch bin, der sie mehr als jeder andere zum Lachen bringt. War es die Ältere oder die Jüngere, ohne Namen zu nennen?
Die Jüngere. Aber ich glaube, die Ältere würde das auch unterschreiben.
Genau, vermute ich auch. Aber das ist ja schon eine sehr positive Eigenschaft, die mich überleitet zum Thema Beyond. Du hast mich auch im Vorhinein gefragt, so was, worum geht's denn beim Thema Beyond oder was soll das denn sein? Natürlich, ich will es gleich mal versuchen herzuleiten, aber so eine mögliche Antwort könnte natürlich sein, deine Töchter, wie deine Familie sind das, was dich eben einfach weiterbringt, was so deine ja, Leidenschaft sind, die Dinge, die eben dir im Leben wichtig sind. Beyond ist für mich eine Sache, die geht schon, sag mal, durchaus so in Richtung Purpose auch, wobei Purpose ja immer das ist, was einen treibt. Beyond ist für mich eher so was ist deine Leidenschaft, was ist das, was du machst, wenn du irgendwie total zur Ruhe kommst oder wenn du dich total wohlfühlst oder wo du total abgeschaltet hast. Das kann theoretisch ein Hobby sein, eine Passion, das kann ein Moment sein, das kann ein Mensch sein. Wie gesagt, ne, Familie wäre natürlich irgendwie das Naheliegendste. Und wenn man jetzt irgendwie die Familie nicht nennt, dann auch das hat es ja im Vorfeld gesagt, und dann sagen die, irgendwie, wieso hast du denn uns nicht genannt? Aber
ja, aber ich finde, ich meine, hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, du hattest das ursprünglich mal so anmoderiert, dass du sagst, es geht eigentlich um die Leidenschaft, so Passion irgendwie. Ich finde, Beyond ist in dem Zusammenhang relativ schwierig einzuordnen oder auf so Dinge zu schieben wie jetzt Familie oder sowas, weil das ist für mich basic. Das ist so Sache, okay, das sollte ein Antrieb für jeden sein, ja, dass man irgendwie, also weiß, was ich meine. Mhm. So, und ich habe diese Leidenschaft, habe ich jetzt eher so verstanden, dass man sagt, das ist vielleicht etwas, wo ich eine bestimmte Passion für entwickle. Ja? Also im größten Sinne schon auch ein Hobby. Ja? Aber was man vielleicht, was einem auch was zurückgibt. Mhm. Also ich meine, klar, Sport, was weiß ich, Tennis, Hockey, Dinge, die ich jetzt so mache, die mache ich total gerne und die mache ich auch mit Leidenschaft. Gut würde ich das jetzt mal nicht behaupten, aber das macht mir schon Spaß und das gibt auch was zurück. Aber wie gesagt, Familie oder sowas würde ich davon komplett ausgrenzen, weil ich glaube, das ist dann so dieses, was Leute dann in ihre Hobbys schreiben, gern mit Freunden treffen. Irgendwie. Das ist normal, das ist Leben, das ist Mensch, das ist, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das irgendwie anders ist. Das sollte ein Antrieb sein für jeden, dass man sich das erhält und so. Eine Leidenschaft für mich, und das ist ja sozusagen eingangs auch, wo wir mal drüber gesprochen haben, wo du übrigens auch einen großen Anteil in der letzten Vergangenheit, das ist eben etwas, was mich besonders interessiert. So, und das ist eben diese Oldtimer-Nummer, ja, also mein Auto, das hat überhaupt nichts mit was Materialistischem zu tun, das ist irgendwie das Lustige, weil ich habe einen alten Triumph Spitfire, für die sich damit nicht auskennen, der wird unter 10.000 Euro wert sein, so ungefähr, ja, den habe ich aber schon, das war mein erstes eigenes Auto.
In welchem Alter hast du denn?
Also du hast den gekauft? Mit 19 habe ich den gekauft, auch schon gebraucht irgendwie, habe mir das Geld von meinem Vater geliehen, habe es danach bei Zanders und abgearbeitet. Da weiß ich noch, das war während der Bundeswehrzeit, da gab es noch Wehrdienst, da bin ich mit dieser Kiste dann zur Bundeswehr nach Koblenz gefahren und und seit der Zeit begleitet mich das und da geht es eben, ich mag halt. Das hat halt ganz viele Komponenten. Natürlich ist das mittlerweile ein Familienmitglied, dieses Auto. Aber du hast ja auch zum Beispiel von meiner Vespa gesprochen. Ich mag halt Motoren. Ich bin halt ein Petrolhead. Ich mag halt Autos. Ich mag die alten Formen. Ich mag die Mechanik. Und was ich halt besonders mag, ist irgendwie sich da zu verlieren, daran selber rumzuschrauben. Ja, so dieses, ich meine, du hast es ja mitbekommen. Das Auto hat dann auch mal, klar, wenn man dann eine Familie gründet, da passen nur zwei Leute rein. Also das ist halt auch nicht familientauglich.
Du hast so schön geschrieben auch im Fragebogen, du musst irgendwie abwechseln mit deinen Töchtern fahren, weil es eben dann...
Das ist so, da kann man das sozusagen auch genießen, die Leidenschaft, die man da vorher reingesteckt hat. Und ich bin halt wirklich überhaupt kein, ich bin jetzt kein schlechter Handwerker, aber ich bin jetzt kein Kfz-Mechaniker oder irgendwas. Und das sind so Sachen, man musste, weil das halt mechanisch ist, man musste diese Sachen dann einfach ausprobieren. So, dass man sagt, okay, man hat ein tolles Auto, das ist aber immer was kaputt. Das Auto war das einzige Auto, glaube ich, weltweit, was als Neuwagen schon die goldene Zitrone für die schlechteste Technik bekommen hat. Und zu Recht, muss man sagen. Ja. Und ich habe halt auch viele Freunde in dem Bereich, deren Passion auch alte Autos sind. Und das ist einfach toll. Ich kann mich da total verlieren. Ich kann... Jetzt mal unabhängig davon, dass ich nicht alles kann, aber man kann sich das dann alles anlesen und in meiner Zeit als Student hatte ich halt auch kein Geld, da musste man das dann halt machen und wenn es dann danach nicht funktioniert hat, okay, es hat ja vorher auch schon nicht funktioniert und ich hatte halt kein Geld für eine Werkstatt oder sowas und dann hat man hat halt viele Dinge dann sich einfach selber beigebracht so und das macht halt nach wie vor super, super Spaß. Ich meine, bin jetzt froh, dass er läuft, ja. Und jetzt genieße ich sozusagen dann auch mal einfach die Zeit mit dem Auto durch die Gegend zu fahren, eine meiner Töchter drin sitzen zu haben. Meine Tochter ist dann immer verantwortlich für die Playlist. Und dann erzählt sie mir über die Woche, was sie diese Woche gemacht hat. Und häufig denke ich auch über Probleme dann einfach beim Autofahren nach. Natürlich jetzt nicht nur bei mir, wenn ich mit dem Spitty eine Runde drehe, sondern auch, wenn ich von A nach B mit meinem normalen Wagen fahre oder sowas. Das hat halt einfach unheimlich viele Dimensionen für mich. Und ich bin einfach, ich weiß auch nicht warum, aber ich bin so angefixt. Jetzt grundsätzlich Fahrzeuge, Autos, wie auch immer. Aber wenn ich zum Beispiel, ich weiß nicht, du kennst die Klassik Remise in Düsseldorf. Wenn ich da hinfahre, das ist im Grunde sowas wie das Meilenwerk, die haben sich ja mittlerweile irgendwie gesplittert, also ein alter Drehbahnhof, S-Bahn-Drehbahnhof, glaube ich, oder Lokschuppen. Und da sind in der Peripherie dann halt Spezialisten, Sattler, Ersatzteilhändler, was weiß ich, angebracht. Und wenn ich dann aber einfach da stehe und ich sehe da 50, 60 alte Autos stehen, da kann ich einfach nur sein. So. Da gucke ich mir das an, da verliere ich mich in die Details und das gibt mir halt irgendwie, ja, das ist halt nicht nur mein Hobby, sondern das hat für mich halt irgendwie einfach nochmal so einen, ich sag mal, meditativen Charakter vielleicht auch.
Danke für die Definition von einem Beyond.
Okay, habe ich das jetzt gerade gemacht? Mhm. Weiß ich gar nicht, musst du dann nachher nochmal zusammenfassen. Habe ich jetzt.
Ja, das ist letztendlich, also hätte ich dich mit 19 gefragt, auch schon mit der gleichen Intention, ob es dein Beyond ist, hättest du wahrscheinlich gesagt, nee, weil das ist einfach ein cooles Cabrio. So, und ich bin jetzt irgendwie Student und habe hier irgendwie ein Cabrio.
Ja, es war immer Fortbewegungsmittel, genau. Das ist aber nach wie vor.
Aber es hat sich ja im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte, und der hat ja auch etliche Jahre bei deinen Eltern irgendwie in der Tiefgarage gestanden und wurde nicht bewegt, genau. und ist verstaubt.
Und wenn du mir zum 40. Geburtstag nicht irgendwie mit meinen ganzen Freunden irgendwie zur Party gesammeltes Finanzspende mit einem KVA für Reparatur gegeben hätte, wäre er wahrscheinlich heute auch nicht mehr auf der Straße. Ne? Ich meine, unabhängig davon, dass ich das Doppelte dann nochmal reinstecken musste und was weiß ich. Aber ich sag mal, das ist so ein Punkt, das ist echt gut, dass du das so sagst, weil das habe ich ein Stück weit auch verloren. Mhm. Weil man dann nochmal eine Stufe weiter nach hinten steht. Man hat Kinder, man baut ein Haus, man kümmert sich um so viele andere Sachen. Da geht sowas dann einfach flöten. Und da war einfach, also Zeit steht ja immer in Competition mit allem, was du tun musst und tun willst und so weiter. So, und da war dann am Ende, fiel das dann hinten über. Und das hat mir immer, das fand ich immer ganz schlimm. Das weißt du ja, deshalb war ich ja auch so glücklich, als du dann, du wusstest, das Einzige, was mich wirklich freuen würde, ist, wenn wir dieses Auto nochmal auf die Straße kriegen. Ja? Und ich meine, es war jetzt ja auch nicht die Welt. Und ich habe ihn danach ja auch mal wirklich dann selber restauriert. Oder sagen wir mal, technisch instand gesetzt mit einem Freund, der das alles kann. Und das war das Tollste für mich. Ja? Das ist also wirklich einer der tollsten Momente. Ich habe noch einmal nachgeguckt, jetzt hier, als ich zu dir gefahren bin, ich habe mir nochmal die Fotos rausgesucht, weil ich nicht mehr genau, wann es war. Aber es war 2016, habe ich dieses Auto, hatten wir komplett auseinandergebaut, ohne dass da ein Fachmann dabei war oder sowas. Jede Schraube war ab und wir haben das dann wieder zusammengebaut. Und der Moment, als wir diesen Motor gestartet haben und er ist angesprungen, das war, weiß ich nicht, also ich will jetzt nicht sagen besser als Sex, aber es war halt
Hormone.
Ja, es war halt einfach ein besonderer Moment. Ja. Ja. Und das ist ganz interessant, dass du das sagst. Also das war immer wichtig für mich, aber das ist so ins Hintertreffen geraten. Und jetzt wird es wieder, jetzt hat es sozusagen für auch die Rolle und den Platz und den Raum, den ich will, dass es hat.
Ja.
Ja, und das ist irgendwie auch ganz schön.
Ja, und das ist ja letztendlich, deswegen meine ich eben tatsächlich, das ist ja eigentlich so die für mich auch die Definition von einem Beyond. Das ist eben der Part, der für dich, wenn du irgendwie, keine Ahnung, eine scheiß Woche im Job hattest, irgendwie, keine Ahnung, dich mit mir gestritten hättest, was wir nie machen, keine Ahnung, 1000 schlechte Dinge gehabt hättest, so, und dann gehst halt in eine Garage und setzt dich ans Auto und baust noch irgendwas aus und ein, verbesserst irgendwas, machst irgendwas. Das ist ja das, wo du runterkommst, wo genau. Du dann ganz du bist und wo du dann eben wirklich dich komplett eigentlich den Kopf frei kriegst und
Das schon, das ist der Ausgleich eigentlich. Mhm. Also ich meine, deshalb ist es so die Frage.
Aber es ist ja schon mehr als eine Runde Fußball zu spielen, eine Runde Tennis zu spielen, wo man auch sagt, da kriege ich auch einen Kopf frei.
Nein, ne? Aber natürlich, und das kriege ich ja auch. Oder wenn ich Skifahren gehe oder was weiß ich, ist ja toll, in den Bergen zu sein und an nichts anderes zu denken als an die nächste Piste oder wo fährst du. Das ist ja so ein bisschen, und das geht mir eben auch beim Autoschrauben so, da schalte ich dann sozusagen auch den Verstand oft aus und bin nur in dem Moment. So, ich meine, wir leben ja alle in Denken an gestern und Denken an morgen und vergessen manchmal irgendwie den Moment zu genießen. So, ja. Das muss mir da keiner sagen, sondern dann überlege ich dann halt, okay, jetzt habe ich sie 8 Stunden gestanden und geschraubt und ich weiß gar nicht, wie schnell die Zeit vergangen ist. So, das sind so, das mittlerweile geht es mir halt auch so beim Fahren, so, weil ich eben weiß, ich habe jede dieser Schrauben mehr oder weniger selber angeschraubt. Und ich weiß auch jetzt tatsächlich mal, was passiert, wenn ein Anlasser am Arsch ist und wo der überhaupt sitzt und so, weil man das irgendwann immer machen musste dann. So, man hat das gelernt. Also im Grunde ist das so wie ein Partner, den man immer besser kennengelernt hat. Ja, wenn ich dann damit fahre und er läuft und das Motorgeräusch ist da, dann gehen meine Gedanken halt häufig auch fliegen und das inspiriert mich dann halt auch. Da denke ich dann auch über Probleme nach oder was weiß ich. Oder finde Lösungen, über die ich vielleicht so gar nicht nachgedacht habe.
Ich muss lustigerweise jetzt gerade daran denken, du hast mich eingeladen, vor, ich glaube, 3 Jahren oder 4 Jahren so eine Classic-Oldtimer-Rallye mal mitzufahren.
Ach, stimmt, ja.
Wo wir eben einen Tag, nee, 2 Tage sind es,
waren es tatsächlich. 2 Tage, ja,
richtig. Durch die Eifel gefahren sind.
Scuderia Colonia.
Scuderia Colonia. Und da hatte ich tatsächlich das Gefühl, also ne, wir haben sehr viel Zeit da sowieso miteinander verbracht und in dem Auto eben verbracht. Und ich hatte das Gefühl, du bist eins mit dem Auto da geworden. Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch so auch ein Ergebnis dessen, das, was du eben erzählt hast, ne, dass du eben wirklich jede Schraube da irgendwie den einmal komplett auseinandergenommen hast. Und man hat wirklich das Gefühl, so du, das ist ja nicht dein Ein und Alles, ne, aber es ist wirklich so.
Ja, aber es ist jetzt nicht nur das Auto, sondern es ist sozusagen, ich meine, ich habe das im Jahr vorher ja mit einem gemeinsamen Freund von uns oder im Jahr danach, weiß ich gar nicht mehr, mit einem Ford Capri gemacht. So, und das fand ich genauso, also nicht genauso toll, anders toll, aber ich mag einfach dieses Flair. Ich kann, keine Ahnung, ich kann dir nicht genau sagen, warum das so ist, aber das löst halt in mir immer was aus. Und das muss, wie gesagt, kein teures Auto sein oder es muss jetzt auch nicht irgendwie ein Klassiker aus den 60er sein. Ich finde halt auch, weiß ich nicht, ein 500er SEC von 1985 cool, weil der einfach was Besonderes ist und weil ich mir dann denke, irgendwie daraus noch was werden. Ich meine, so viel Klassiker könnte ich mir gar nicht anschaffen, wie ich immer denke, das wird mal ein Klassiker irgendwie. Ne?
So, weil was von den Typen, den wir da, wo es die Mittagspause gab und der irgendwie in seinem, ganz irre, irgendwie, darf man gar nicht erzählen, aber ein Mensch, der in der Eifel wohnt, der in seinem Haus noch irgendwie 2 Häuser nebeneinander hatte und
da 200, insgesamt 200 Fahrzeuge irgendwie hatte.
Ja, ne? Waren allein 300-400 Zweiräder, glaube ich, und eben auch noch.
Und das muss ich halt sagen, das ist überhaupt nicht meins. Mhm. Ich wäre überhaupt keiner, der sich irgendwie einen super hochpolierten Jaguar I irgendwie, obwohl ich den natürlich toll finde, irgendwie hinstellt und so, wo ich dann Angst haben müsste, ich kann den hier nicht in der Fußgängerzone mal für 5 Minuten stehen lassen. So. Ich muss das auch bewegen. Also für mich müssen solche Autos auch auf der Straße bleiben. So. Und es ist halt auch einfach schön. Ich habe auch gerade, weil ich sage, okay, das Auto passt halt auch zu mir. Das ist nicht so, das ist jetzt kein, nicht auf dicke Hose oder sowas, sondern das hat so einen Sympathiefaktor, ja, den wir zum Beispiel ja auch hier mit dieser Carabinieri-Nummer, die wir da ja da manchmal machen, also als Kölner Karnevalist, für die Leute, die das dann natürlich jetzt nicht einordnen können, aber wir laufen dann als Carabinieri-Einheit mit einem alten Carabinieri-Auto durch Köln.
Ein Alpha, ne?
Ja, ein alter Alpha. Das ist irgendwie, da kriegt man nur freundliche Gesichter entgegen, weil es eben nicht so ernst genommen ist oder Angeberei oder irgendwas. Das ist einfach, ja, es macht halt einfach Spaß. So. Und es hat halt so auch so eine ironische Komponente irgendwie noch dazu. Ne?
Aber vielleicht tatsächlich nochmal abschließend finde ich eben wirklich, ich meine, ich war jetzt nicht dabei, als du diese Ford Capri-Tour da gemacht hast mit dem Thomas, aber das fand ich eben schon wirklich beeindruckend, weil ich wirklich das Gefühl habe, auch da wieder das Thema Beyond. Der Spitty ist dein Auto, du bist eins mit dem und das ist eben wirklich das Auto, was du eben jetzt seit 30 Jahren, über 30 Jahren dich begleitet, dich vom Studentenleben zum jetzigen Stand irgendwie gebracht hat, was du irgendwie einmal komplett auseinander und wieder zusammengebaut hast und was eben immer einen ganz anderen Stellenwert haben wird, als jetzt mal irgendwie in einem coolen alten Oldtimer
gesessen zu haben. Klingt vielleicht affig, aber das ist auch das, was meine Kinder sagen, es ist ein Familienmitglied.
Ja.
Auch wenn das wirklich affig klingt, weil das irgendwie, okay, ist das jetzt eine materialistische Geschichte oder so, ist es für mich überhaupt nicht, sondern es ist für mich genau das Gegenteil. Es ist irgendwie, wo man sagt, es lohnt sich auch, gerade jetzt in dieser heutigen, ja, jetzt will ich jetzt hier nicht die Gesellschaftskritik noch hochkehren und sagen, Wegwerfgesellschaft oder so ist, aber es lohnt sich eben auch, solche Sachen zu pflegen oder da nochmal zu reparieren oder was weiß ich, weil es gibt halt einem auch was zurück. Also so Werte zu schätzen. Mhm. Ja, natürlich ist das nicht mehr aktuelle Technik und natürlich ist der laut und natürlich ist der rostig und natürlich ist der verbeult und was weiß ich. Aber er hat halt Charakter.
Ja.
So und
das ist. Und damit ist er ein Familienmitglied.
Ja, und damit ist er halt, ich meine, in einem Auto habe ich meine Frau kennengelernt und meine Kinder.
Das stimmt gar nicht.
Die hast ja, okay, dann haben in deinem Honda Civic habe ich meine Frau kennengelernt. Und das sind so Sachen, das, klar, das verbindet. Aber nach wie vor, und das, um das dann vielleicht auch nochmal abzuschließen, was du sagtest, was ich auch im Vorgespräch gefallen habe, und das ist nach wie vor so, das hat jetzt seinen Raum. Aber allein, wenn ich mit meinen Töchtern getrennt in dem Auto fahre und auch, so, sagen wir mal, diese, also so ein bisschen teilen die diese Liebe dazu, das finde ich halt noch mal toller, dass ich das keinem irgendwie erklären muss, sondern da sind wir eine Einheit, wenn wir da drin sitzen. Und bei uns war es ja auch so, wir waren 2 Tage dann unterwegs und ich meine, wir hatten auch diverse Probleme mit der Bremse und was weiß ich, kann ich mich noch dran erinnern. Aber es war, man hatte einfach das Gefühl, man ist von netten Freunden umgeben und da gehörtest du dazu und mein Auto. So. Mhm. Also und so, jetzt geht es mir so, wenn ich dann zum Beispiel mit Lulu oder mit Toni.
Lieber, wenn es in anderer Reihenfolge genannt hätte, ist es aber gut.
Ja, es ist okay. Also da zählt, sagen wir mal, das Herz noch mehr als der Motor. Da ist schon okay. Naja, aber das ist halt das, was ich meine. Das ist dann auch eine Verbindung, die man nicht künstlich herstellen könnte. Und die könnte ich jetzt auch nicht mit dem tollsten Auto, was ich mir für viel Geld kaufen würde, könnte ich das nicht herstellen. Weil das, wie gesagt, das ist eine gewachsene Sache. Ja, und das ist so eine gewachsene Leidenschaft dann auch.
Glaubst du vielleicht als Schlussfrage zu dem Thema Beyond, glaubst du, dass jeder ein oder sein Beyond hat oder muss man es aktiv suchen und finden oder findet das Beyond dich?
Gute Frage. Wollte das einmal im Gespräch anbringen, gute Frage.
Ich fand es auch gut, dass du die Carabinieri noch erwähnt hast, weil die standen bei mir und ich dachte,
ich glaube schon, dass das etwas ist, was jeder haben sollte. Ja, ich weiß nicht, ob das jeder hat, das kann ich nicht sagen. Ich glaube aber auch, das haben wir auch so ein bisschen im Gespräch eben festgestellt, dass sich das ändert. Dass du das vielleicht gibt es irgendwas, was dich von Anfang an bis zum Ende begleitet. Ja, natürlich. Und dann ist das wahrscheinlich auch optimal und wächst sogar noch. Aber ich glaube, das ist so ähnlich wie Lebensabschnittspassion oder sowas. Du hast immer bestimmte Phasen, weiß ich nicht. Ich meine, ob das jetzt ist, dass man irgendwann noch mal einen Sport anfängt oder dass man, weiß ich nicht, Leute, die Golf angefangen haben, machen auf einmal nur noch 2 Jahre, spielen sie nur noch Golf und alles dreht sich um Golf und dann kommt das nächste Thema oder so. Ich glaube schon, dass das gut ist, weil dir das einfach einen Ausgleich gibt und dass du auch noch mal irgendwie Sachen so einnordest und auf Null stellst. Aber das kann man, glaube ich, auch schlecht von außen zutragen. Das musste ich finden. So, ja. Natürlich kannst du das suchen. Und ich habe zum Beispiel einen guten Freund, der hat jetzt irgendwie Kitesurfen für sich entdeckt. So. Und ich finde das auch super geil. Ich wollte das unbedingt mal machen. So. Ich habe es aber, es hat mich nie getrieben, es dann tatsächlich auch zu tun. Der hat es dann ausprobiert und der ist total angefixt. So. Mhm. Ich weiß auch nicht, wer da jetzt was Huhn und Ei war, aber das war halt so. Der wollte das mal ausprobieren, weil er wahrscheinlich auch dachte, da liegt was drin. Und jetzt ist das halt so sein liebstes Hobby irgendwie. Wie lange das jetzt so sein wird, weiß man nicht. Aber das sind schon so Sachen, glaube ich, die auch zu uns als Menschen gehören und jeder auch ein bisschen anders ist. Wir haben eine Familie, wir haben einen Job. Also wenn es alle, man kann dankbar sein, wenn es so ist, ja. Und wir haben meistens auch Freunde, also jetzt auf jeden Fall ja bei uns so, wir haben sportliche Interessen oder noch Hobbys und auch wenn das eine Zipperlein, dann spielt man halt irgendwie nur noch mit Linkstennis oder ich habe keine Ahnung, ja, aber ich sag mal, dass es darüber hinaus noch was gibt, was dich begeistert, so irgendwie, das finde ich schon auch wichtig, ja, bei mir ist es so, ich habe jetzt das Glück, dass ich da die Zeit wieder für frei gemacht habe, für den Spetit zum Beispiel, weil wenn wir das nicht wieder, ich würde das jetzt nicht mehr machen, glaube ich, so, und weil es eben auch so daran, es wäre jetzt nicht das Projekt, dass ich mir das Auto XY hole, um es zu restaurieren und dann zu haben, so, sondern da war was anderes, war eher so Herzensangelegenheit. Dass es dann, weil das könnte man halt auch nicht replizieren mit was anderem. Ja.
Schönes Schlusswort, vielen Dank. Wir haben die 60 Minuten gerissen, die ich eigentlich so als Zeit gedacht hatte, aber das ist ein sehr gutes Zeichen und ich muss auch sagen, Kompliment an dich. Ich war natürlich irgendwie am Anfang so ein bisschen angespannt, weil irgendwie ist jetzt irgendwie die erste Folge, der erste Podcast, mit dem wir irgendwie live nach draußen gehen wollen. Aber ich habe mich von Anfang an entspannt gefühlt und ich für mich hatte zumindest so das Gefühl, ich meine, das ist ja auch klar, ne, ich habe mich einfach mit einem guten Mensch unterhalten, einem guten Freund unterhalten und habe vergessen, dass jetzt irgendeine Technik hier um uns rumsteht und uns die Gwen als unsere technische Chefin hier irgendwie auch noch nebenan sitzt und auch zuhört. Gutes Zeichen.
Ich kann das nur zurückgeben. Ich fand das auch auch sehr sehr angenehm. Ich hoffe, dass du mit dem, ich sag mal, Projekt irgendwie wirklich dann auch über die Zeit verschiedene Facetten von verschiedenen Menschen irgendwie füllst, weil ich glaube, das ist so ein bisschen das, was du damit ja auch erreichen und erzielen willst. So, und ob das jetzt ein guter Anfang war, das müssen dann vielleicht andere beurteilen. Und vielleicht tauschen wir irgendwann auch mal die Rollen und dann lernen die Leute auch mal irgendwie dein Beyond kennen. Aber das können wir mal schauen.
Das ist ein Cliffhanger, den ich eigentlich bringen wollte. Schön.
Ach so, okay, das wusste ich nicht. Entschuldigung. Dann bin ich jetzt ruhig. Ja. Ich bedanke mich sehr bei dir, Jojo.
Ja, und wir, liebe Zuhörer, hören uns mit dem nächsten spannenden Gast schon in 4 Wochen wieder. Da freue ich mich auch schon drauf. Jemand ganz anders. Das sei auch schon mal vorab als Cliffhanger mitgegeben. Dir, liebe VP, wünsche ich alles Gute und viel Spaß mit deinem Beyond. Und ich freue mich drauf, dass wir vielleicht auch nochmal irgendwie eine gemeinsame Tour machen, in welchem Kontext auch immer. Und den Cliffhanger hast du ja auch schon so ein bisschen mitgegeben. Wir sehen uns wieder in anderer Rolle und in einer anderen Situation. Vielen Dank.